Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Ich lehne mich mit beiden Armen auf die Reling. Der Fahrtwind geht mir durch die Haare. Er kühlt meine Stirn. Ich stehe auf dem Außendeck der Fähre von Heraklion nach Santorin. Santorin, dieses vermutlich schönste der griechischen Archipele, das einst Schauplatz eines der größten Vulkanausbrüche der menschlichen Geschichte war. Auf Luftaufnahmen lassen sich noch heute die riesigen Ausmaße der Eruption erahnen. Die Inseln Tyra, Tyrrhacia und Aspronsini bilden die Caldera, den kreisrunden Krater des ehemaligen Felsens. Aus dem vom Meer überfluteten Zentrum der Caldera ragen die Miniaturinseln Palea Kameni und Nea Kameni hervor. Von oben sieht Santorin aus wie ein zunehmender Sichelmond. Wie aber ist es, dort zu sein, den ehemaligen Vulkan unter den Füßen zu spüren? Ich habe das Aroma des Mittelmeers in der Nase. Die wogende Wasseroberfläche wirft mir das Sonnenlicht dieses noch jungen Tages wie durch ein Kaleidoskop gebrochen entgegen. Hinter dem Heck wirbelt die Schiffsschraube Gischt auf, die sich in zwei langen Linien auffächert. Etwas weiter entfernt glaube ich tatsächlich, die Rücken einiger Delfine ausmachen zu können. Ich strecke einen Arm aus und halte meine Hand in die Brise. Es kostet Kraft, sie an Ort und Stelle zu halten. Ich fühle mich der uralten Tradition verbunden, die Ägäis zu besegeln, und genieße dieses Gefühl von Abenteuer und Entdeckergeist. In den Innenraum der Fähre zu den anderen Passagieren zieht es mich nicht. Ich brauche auch keinen Kaffee, denn die Vorstellung von Santorin als Ziel dieser Bootstour schießt mir durch die Blutbahn und bringt meinen Kreislauf in Schwung. Ich bin so aufgeregt, wie das Kleinkind, das meine Eltern früher um 5 Uhr morgens aus dem Bett drängelte, weil es endlich seine Geburtstagsgeschenke auspacken wollte. Diese Vorfreude schiebt alles andere weit weg, während ich meinen Blick in die Weite schweifen lasse. Sind das Möwen, die dort hoch über mir kreisen? Und plötzlich taucht Santorin in der Ferne auf. Ein Zaubertrick. Wo bis eben nur der Horizont zu sehen war, wächst nun das Vulkangestein aus dem Meer. Die Fähre schneidet durch das Wasser. Das Außendeck füllt sich. Bald bin ich umringt von anderen Passagieren. Sie sehen mich nicht. Sie sehen nur Santorin, das wie im Zoom einer Kamera immer näher kommt, immer größer wird, immer besser zu erkennen ist. Ich sehe die zerklüfteten Felsen und Klippen. An ihren Flanken lässt sich die Geschichte des einstigen Vulkans anhand von Gesteinsschichten ablesen. Wie bei einem Baumkuchen lassen sich die Linien nachvollziehen. Da sind Streifen in unterschiedlichen Rottönen, Backsteinrot, Lehmrot, das Rot eines ungeschliffenen Rubins. Da sind geologische Bänder, die schwarz sind wie Kohle, blassgrau wie Schiefer oder bräunlich wie Terrakotta. Vereinzelt sprießt olivgrüne Vegetation aus dem Boden hervor. Ganz oben auf dem Kranz des Vulkankraters stehen dicht an dicht winzige Häuschen in perfektem Weiß. »Wow«, sagt eine jugendliche Männerstimme irgendwo neben mir. Ich pflichte der Stimme bei, schmecke das Salz des Meeres und schließe langsam den Mund. Das idyllische Dorf Ia im Norden der Hauptinsel Tira ist mit knapp 700 Einwohnern die größte Ortschaft der Insel. Hier wartet eine modern ausgestattete Unterkunft auf mich. Diese zu finden ist in dem Irrgarten aus weißen Hausfassaden, Treppchen und Straßen gar nicht so leicht. Als ich das richtige Haus endlich erreiche, verstaue ich nur kurz mein Gepäck, werfe mir ein wenig Wasser ins Gesicht und streife ein frisches Hemd über. Nach kaum 5 Minuten mache ich mich schon wieder auf den Weg, denn ich brenne auf meinen ersten Bummel durch den historischen Dorfkern von Ia. Allein das Farbenspiel raubt mir fast den Atem. Die Häuser sind nahezu alle gekalkt. Im Schein der Mittagssonne leuchten die Fassaden makellos. Nirgends eine Schmiererei oder auch nur der kleinste Fleck. Der Effekt ist mit dem eines Brautkleids zu vergleichen. Das vollkommene Weiß entzieht sich den Ketten der Zeit und deren messbaren Abschnitten. Ich kann nicht anders, als die Häuser anzufassen. Dabei bin ich vorsichtig, zärtlich, als würde ich nach einer Seifenblase greifen, sie aber nicht zerplatzen lassen wollen. Zwischen all dem Weiß strahlen Farbtupfer mit einer unglaublichen Intensität. Königlich blau sind viele der hölzernen Haustüren und Fensterläden. Die Kuppeln der Kirchen im Ort greifen den Ton auf. Ihr Ultramarin stellt eine Verbindung her zwischen der blauen Endlosigkeit des Himmels und des Meers. Knallrot, mitunter pink, sind die Blüten der Bougainvillea oder auch Drillingsblume, einer Nelkenart, die überall auf Santorin zur Dekoration genutzt wird. Ihres Schönheit verdreht mir den Kopf. Ich wende ihn hierhin und dorthin, während ich in kleinen Schritten um Kurven biege, Steinstufen nehme und unter kleinen Überführungen hindurchlaufe. Hier noch ein Laden, der Handwerkskunst anbietet, die so liebevoll gestaltet ist, dass ich mich wieder wie ein Kind fühle. Dort, unter dem Vorsprung, ein kleines Café mit nur 3 Tischen. Es wird geplaudert und gestikuliert. Vor einem Kiosk liegen Erfrischungsgetränke in einer mit Eis gefüllten Zinnwanne. Allein der Anblick erfrischt mich. Ihr ist so verwinkelt und gewunden, dass es mir unmöglich scheint, sich bei all den Höhenebenen und Ecken nicht zu verlaufen. Ich kann mir allerdings Schlimmeres vorstellen, als an einem Ort wie diesem verloren zu gehen. Aus einem Ständer vor dem Kiosk nehme ich eine Postkarte mit einer Luftaufnahme von ihr. Wie eine organische Substanz fügt sich das Dorf in die Topographie des Vulkankraters ein. Ich habe gelesen, dass es hier zwei Arten von Häusern gibt: die, in denen früher die Kapitäne wohnten, und die der einfachen Seeleute. Erstere sind zweistöckig und rechtwinklig. Sie dienen heute meist als Unterkünfte für Touristen oder als Restaurants. Die anderen sind weniger geradlinig. Das liegt daran, dass sie einst wie Höhlen in das Vulkangestein geschlagen wurden. Die einstöckigen Häuser sehen tatsächlich aus, als wären sie von selbst gewachsen. Im vermutlich kleinsten Weingeschäft, das ich je betreten habe, kaufe ich eine Flasche Vinsanto. Der bronzefarben schimmernde Dessertwein ist eine Spezialität Santorins und wird aus den Trauben Assyrtiko und Aidani Aspro gewonnen. Das erzählt mir eine freundliche Verkäuferin mit grauen Haaren. Sie steht hinter einer Holztheke, die nicht größer ist als ein Bügelbrett. Ich stehe davor und bestaune ihre Lachfältchen, während sie spricht. Um mich herum Regale mit Weinflaschen, die vom Boden bis zur flachen Decke des Ladens reichen. Ich könnte nach jeder dieser Flaschen greifen, ohne einen Schritt zu machen. In der Tür steht schon die nächste Kundin. Sie trägt einen flotten Strohhut mit breiter Krempe. Den sollte sie besser abnehmen, bevor sie das Geschäft betritt, denke ich. Erstmal aber muss sie warten, bis mein Vinsanto bezahlt und die Transaktion von der Verkäuferin in einem karierten Schreibheft festgehalten ist. Und das kann dauern. Die Ladeninhaberin hat alle Zeit der Welt. Sie wickelt meine Weinflasche in Zeitungspapier, das sie anschließend sorgfältig verschnürt. Zum Abschied schütteln wir uns ausgiebig die Hände. Ihr ist eng, wuselig und bunt. Überall bewegt sich etwas. Sandalen, Flipflops, Wanderschuhe, Leinenhosen, farbenfrohe Shirts und Sommerkleider. Hier eine Auslage mit bunten Perlen, dort ein Kühlschrank mit Wassereis. Ein Café, eine Bäckerei, eine alte Frau auf einer Bank, die einen Bastkorb flechtet. Weil alles durch schmale Öffnungen gepresst wird, ist die Lebendigkeit im Ort unüberhörbar. Das dutzendfache Knipsgeräusch analoger und digitaler Kameras. Jemand spricht, ein anderer antwortet. Die Stimmen werden lauter, von Satz zu Satz. Gelächter flattert durch die Gassen und Sträßchen und hüpft in den steingehauenen Treppen herunter wie eine angestoßene Metallspirale. Ich könnte nicht mehr sagen, wie alt ich bin. Jung, mit Sicherheit. Hinter einer weiteren Ecke finde ich einen kleinen Supermarkt. Die schmalen Gänge sind über und über mit griechischen Köstlichkeiten gefüllt. Obwohl dafür eigentlich kein Platz sein sollte, verfügt das Geschäft über eine frische Theke. Ein recht kompakter und rundlicher Mann in Arbeitsschürze winkt mich zu sich. »Ella, Ella«, sagt er. Und ich folge seiner Aufforderung. Am Ende trage ich einen gut gefüllten Beutel zurück zu meiner Unterkunft. Kräuteroliven habe ich gekauft. Außerdem Oliven mit jeweils einer Knoblauchzehe anstelle des Kerns. Feta-Käse und Tzatziki habe ich natürlich auch gekauft. Und Dalmadakia, also mit Reis gefüllte Weinblätter. Dazu noch zwei Flaschen Mineralwasser und einen Laib Horiatiko Psomi, ein griechisches Landbrot mit Weizenmehl. Ich verstaue meine Einkäufe im Kühlschrank und setze mich mit einer Schale Oliven an das Fenster meines Zimmers. Mein Blick gleitet über das Wasser des Mittelmeers. In der Ferne sehe ich Boote vorbeitreiben. Die Oliven haben einen festen Biss, schmecken salzig, würzig, frisch. Ganz leise und ein wenig gedämpft kann ich die Stimmen der Menschen auf den Straßen Ias hören. Auf einem Holztisch neben meinem Bett finde ich einen Fahrplan der Busse zwischen Ia und Fira, der nächsten Ortschaft. Ich beschließe, einen solchen Bus zu nehmen und den Nachmittag mit Wandern zu verbringen. In Fira gibt es eine Seilbahn. 6 schnucklige Gondeln führen im Gänsemarsch hintereinander die gut 300 Meter vom Hafen hinauf zum Ort. Ich stehe oben, nehme einen Schluck aus meiner Wasserflasche und bestaune das Transportmittel. Die kleinen Kapseln wölben sich an den Seiten nach außen, als würde man mit dem Daumen auf einen Würfel aus Gelee drücken. Sie erinnern mich an einen Skilift in den Alpen. Wie absurd, ein Skilift mit Mittelmeerpanorama. Ich lasse Fira hinter mir und laufe entlang der Caldera des Vulkans. Bis zurück nach Ia sind es 10 Kilometer, immer entlang der Klippen, immer am Rande des Abgrunds, dessen Boden gefüllt ist mit dem sehnsuchtsblauen Wasser der Ägäis. Das Vulkangestein unter meinen Füßen macht bei jedem Schritt Geräusche. Sie kommen mir tief und grummelig vor, wie Spezialeffekte einer kostspieligen Tonproduktion. Und ich glaube, den Nachhall meiner Schritte in der riesigen, heute leeren Magmakammer zu hören. Das Meer brandet an die Felsen. Der Blick ist weit. Möwen kreischen im Wind. Die Landschaft auf Santorin hat nichts mehr von der Zerstörung, die der Ausbruch in der frühen Bronzezeit mit sich gebracht haben muss, und doch ist die einstige Katastrophe in die Form der Insel eingeschrieben. Erstaunlich, denke ich, wie selbst die gewaltigsten Kräfte der Natur in der Lage sind, etwas derart Schönes und Perfektes zu schaffen. Die ganze Strecke meiner Wanderung über werde ich getragen von einem Gefühl der Dankbarkeit. Ich bin so eins mit mir, wie schon lange nicht mehr, als ich spät nachmittags wieder in meiner Unterkunft einkehre. Lange bleibe ich auch diesmal nicht. Auf mich wartet das Highlight meines Tages. Das vermutlich bekannteste Motiv von ganz Santorin. Der Sonnenuntergang über Ia. In keinem Reiseführer oder Blog über die Kykladeninsel darf er fehlen. So schön ist er. Angestrahlt von einer tiefstehenden Sonne, die leuchtet wie eine überreife Apfelsine, zeigt das Bild alles, was Santorin zu einem absolut magischen Ort macht. Das muss ich unbedingt sehen. Also mache ich mich auf den Weg. Was auf einer Postkarte hübsch anzusehen ist, haut mich in der Realität völlig um. Vom Zauber des Anblicks wird mir fast schwindlig. Da ist das türkise Mittelmeer. Leichter Wellengang kräuselt die Wasseroberfläche. Das Licht bricht sich im Auf und Ab des feuchten Elements und wirft Reflexionen auf meine Netzhaut. Ich höre das leichte Rauschen und spüre, wie ich in einen Zustand tiefer Leichtigkeit verfalle. Da ist das zerklüftete Gestein der Caldera. Der schwarze Basalt verschluckt an einigen Stellen das letzte Licht des schwindenden Tages. Da Dazwischen tanzen die Schatten auf dem terrakottafarbenen Tonboden. Da sind die kalkweißen Häuschen von ihr. Das dämmerige Sonnenlicht wirft Schatten auf die verwinkelten Gebäude. An manchen Stellen haben die Wände jetzt die Farbe eines leichten Vinsanto, der im Glas gegen das Licht einer altmodischen Glühbirne gehalten wird. Im Vordergrund drei blaue Kuppeln. Sie gehören einer griechisch-orthodoxen Kirche. Auf einem der Dächer ist ein weißes Kreuz angebracht. Es thront über dem Dorf, den Klippen aus Vulkangestein und der Weite des Mittelmeers. Ich strecke unwillkürlich meine Hand danach aus. So nah kommt es mir im Vergleich zum Horizont vor. Gut möglich, dass da hinten, wo sich die See und der Abendhimmel berühren, die Welt aufhört. Und was für eine Welt das wäre, wenn es überall so schön wäre wie auf Santorin. Ich stehe in den Ruinen eines alten Küstenforts, die sich am Dorfrand von ihr erheben. Die Festungsanlage stammt aus einer Zeit, als Santorin zum Herrschaftsbereich Venedigs gehörte. Heute bilden die steinernen Überreste der Geschichte unter meinen Füßen eine Plattform, auf der sich Abend für Abend Reisende einfinden. Die Lotzaburg ist wie ein Kinosaal, in dem das imposanteste Schauspiel der Kykladen den Sommer über wieder und wieder aufgeführt wird. Mit mir zusammen haben sich viele Menschen hier eingefunden. Zu sprechen wagt aber niemand. In stiller Andacht halten wir respektvollen Abstand voneinander. Einige Leute sitzen still im Schneidersitz und lassen die Eindrücke mit dem Atem durch ihren Körper fahren. Zwei junge Frauen haben sich gegenseitig die Arme auf die Schultern gelegt. Sie drehen die Köpfe zueinander, schauen sich tief in die Augen. Nach ihrem innigen Kuss schimmert das Apfelsinenlicht des Sonnenuntergangs zwischen ihren Köpfen hindurch. Als es schließlich dunkel wird, mache ich mich wieder auf den Weg ins Dorfinnere von ihr. Die Bettwäsche in meiner Unterkunft ist so weiß und frisch wie die Häuser auf Santorin. Das Fenster steht weit offen, damit das Rauschen der Wellen an mein Ohr dringen kann. Jetzt ist es der Mond, der sein fahles Licht auf die Insel und in mein Schlafzimmer wirft. Santorin, diese Trauminsel. Glücklich, wer hier einmal sein durfte. Ich bin hier, denke ich, und ich bin glücklich. Mein Atem wird ruhig und langsam. Ich lasse mich davontragen. Und schon bald bin ich versunken in einem weiß gekalkten Traum mit blauen Kuppeldächern.